Vielen Dank. Ich habe mir immer schon gewünscht, im Billroth-Haus vortragen zu können. Ob das ein Kurzvortrag wird, weiß ich daher nicht. Aber ich freue mich, dass ich Ihnen was über Third-Hand-Smoke oder eigentlich überhaupt über Passivrauchen erzählen darf. Ich fange vielleicht überhaupt an mit Rauchen oder mit einer Pflanzengattung, einer sehr bekannten, den Nachtschattengewächsen. Das sind einige sehr wichtige Kulturpflanzen mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus nach Österreich, nach Europa gekommen. Die Kartoffel, die Tomate und eben auch Tabak, die Tabakpflanze. Es gibt natürlich auch, gab in Europa auch schon immer Nachtschattengewächse. Sie kennen wahrscheinlich die Tollkirsche. Und das ist eine sehr interessante Pflanzengruppe, die wahrscheinlich die chemische Kriegsführung erfunden hat. Sie schützt sich mit gewissen pharmakologisch wirksamen Stoffen gegen Insektenfraß zum Beispiel. Das sind auch teilweise recht hübsche Pflanzen. Hier zum Beispiel Tabakpflanze, ist nett anzuschauen. Aber eigentlich produzieren die Nervengifte, die in den Transmitterstoffwechsel von Insekten, aber auch von Warmblütern eingreifen. Nikotin oder Muskarin, das wird nicht von den Nachtschattengewächsen, sondern zum Beispiel vom Fliegenpilz produziert, wirken direkt an den Acetylcholin-Rezeptoren. Atropin, das Gift von der Tollkirsche, verdrängt das Acetylcholin vom Rezeptor. Und dann gibt es natürlich auch industriell hergestellte Stoffe, die hier eingreifen. Sie kennen die Organophosphate, die den Abbau des Acetylcholins hemmen. Oder die Industrie hat zum Beispiel Neonicotinoide entwickelt, auch Insektengifte, die Nikotinwirkung nachahmen. Und interessant, man ist draufgekommen, das ist nicht nur schlecht für Schadinsekten, sondern auch für Nutztiere wie die Bienen. Und die erste Idee war, wir machen einen Schutz, 500 Meter, 1000 Meter um jeden Bienenstock, dürfen keine Neonicotinoide eingesetzt werden. Hat leider nicht funktioniert. Die Bienen waren süchtig auf diese nikotinartigen Stoffe und haben einen Flug von bis zu einem Kilometer in Kauf genommen und haben weiter das Gift in ihren Stock gebracht. Auch meine Großmutter oder wahrscheinlich schon seit Kolumbus-Zeiten haben Nikotin oder Tabak auch, also diese Insektizidwirkung eingesetzt, indem sie zum Beispiel gegen irgendwelche Blattläuse Tabakasche auf den Blumentopf oder in den Garten verstreut haben. Also das ist auch schon lange bekannt, dass das Ding eigentlich giftig ist. Und es ist eigentlich eine seltsame Vorstellung, dass man ein Gift raucht. Also niemand würde E605 rauchen. Das war das in der Zwischenkriegszeit das berühmte Mord- und Selbstmordgift. Ursprünglich wurden die Organophosphate ja auch als Kampfstoffe entwickelt. Andererseits, jedes Pharmakon hat erwünschte und unerwünschte Wirkungen. Ich will nicht sagen, dass Nikotin grundsätzlich etwas Böses ist. Es hat eine stimulierende Wirkung, es hat eine euphorisierende Wirkung, es hat aber starke Nebenwirkungen natürlich auf das vegetative Nervensystem. Und recht interessant, was man erst seit Kurzem weiß, was aber wahrscheinlich die Tabakindustrie schon viel länger wusste, weil sie Forschung in diese Richtung gefördert hat seit 30 Jahren, 40 Jahren schon, dass Nikotin spezifisch gewisse Ionenkanäle in den Atemwegsepithelien hemmt. Und das sind genau die Ionenkanäle, die gestört sind, genetisch gestört sind, wenn man Mukoviszidose entwickelt. Also Nikotin macht sozusagen eine künstliche Mukoviszidose, also ein spezifischer Nikotineffekt, der mit zur chronischen obstruktiven COPD führt. Gut, Nikotin, Tabak, lange schon angewandt, Pfeife, Zigarre, aber erst seit ungefähr dem Ersten Weltkrieg diese maschinelle Herstellung, die leicht verfügbare Zigarette und recht kurz danach eigentlich, schon überraschend kurz, 20 Jahre danach, in den 30er Jahren, haben die Ärzte schon beobachtet, dass das Lungenkrebsrisiko stark ansteigt. Also Nikotin, Rauchen ist wahrscheinlich die dümmste Art, sich dieses Pharmakon zuzuführen, weil man da eben nicht nur das Nikotin mit allen Vor- und Nachteilen aufnimmt, sondern sehr viele, viele andere Verbrennungsstoffe auch noch. Also inzwischen muss sogar die Industrie zugeben und in einigen Staaten ist man schon so weit, dass die Industrie das plakatieren muss, dass Rauchen ganz einfach tödlich, schädlich, schlimm für Kinder, für den Raucher selber und für die Umwelt ist. Wie schaut es mit den Wirkungen beim Rauchen aus? Das sind hauptsächlich Daten der großen amerikanischen Cancer Society Study, also das sind mehrere Millionen Leute, die über Jahrzehnte verfolgt wurden. Und was man hier schön sieht, ist der Einfluss des Rauchens. Auf der X-Achse unten sind einfach die Zahl, die Zigaretten pro Tag aufgetragen und dann auch umgerechnet in die Feinstaubmenge, die man damit pro Tag aufnimmt. Und wir sehen, dass ganz links sind weniger als 3 Zigaretten pro Tag, also ein Gelegenheitsraucher, und der hat schon ein mehr als 50% erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herz-Lungen-Erkrankungen. Also die hell- und dunkelgrauen Ringe sind, die dunklen sind Herz-Lungen-Erkrankungen, die mittelgrauen Herzerkrankungen und die hellen Ringe dann Herzinfarkt, also immer spezifischer. Aber wir sehen im Grunde, ein sehr starker Raucher, das sind mehr als 23, also mehr als ein Packerl pro Tag, haben ein verdoppeltes Risiko, aber auch ein Gelegenheitsraucher hat schon ein um 50% erhöhtes Risiko. Diese Dosis-Wirkungsbeziehung ist also alles andere als linear, sondern sie hat einen starken Anstieg schon bei geringer Belastung und es kommt dann zu einer Art Sättigung. Ganz anders schaut es beim Lungenkrebs aus. Je mehr man raucht und vor allem noch besser, wenn man das dann kumulativ berechnet, also die kumulative Teerdosis, aber auch die ganz einfach die Zigaretten pro Tag, ist fast linear der Anstieg. Je mehr ich rauche, desto höher ist mein Risiko und das geht bis hinauf zu 30, 40-fachen erhöhten Risiko. Oder noch mehr, wenn ich eine sehr lange Karriere habe. Wie kann ich jetzt aber diese nichtlineare Beziehung darstellen oder wie kann ich bei niedrigerer Belastung, weniger als Gelegenheitsraucher, den Effekt auf die Herz-Kreislauf-System und die entzündlichen Atemwegsveränderungen darstellen und wie kann ich auch die geringe Dosis auf das Krebsrisiko darstellen. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen behelfen sich die Autoren, indem sie die X-Achse ganz einfach logarithmieren. Also wir haben hier unten eine logarithmische Skala und in dieser linearen Darstellung haben wir eine relativ lineare Beziehung und in dieser Beziehung sind natürlich die Dosen im unteren Bereich gespreizt und ich sehe hier dann zum Beispiel sehr deutlich die Passivrauchbelastung, die immer noch eine 30-40% erhöhtes Risiko bringt und ganz links unten dann sogar die normale Umweltbelastung, die auch die Feinstaubbelastung aus der städtischen Abluft. Wir sehen also, dass es hier ganz einfach auf die Feinstaubdosis ankommt, ganz egal, ob das jetzt aus einem Auspuff oder aus einer Zigarette kommt, ob ich an der Zigarette sauge oder ob ich die Zigarette meines Nachbarn mitatme. Die Feinstaubbelastung macht eine entzündliche Reaktion. Die entzündliche Reaktion zeigt natürlich eine Sättigung, weil meine Makrophagen nicht mehr als einmal Alarm schreien können. Etwas anders schaut es bei dem Risiko mit Lungenkrebs an. Da muss ich ganz einfach herauszoomen, um auch das niedrige Risiko festzustellen. Auch hier haben wir die Passivrauchbelastung, das sind diese Sternchen, die also ungefähr 0,5 Milligramm Feinstaub pro Tag nimmt man durch Passivrauchbelastung auf und das erhöht das Lungenkrebsrisiko, ist etwa 20-25% höher als bei einem nicht exponierten Nichtraucher. Und auch hier sieht man das Risiko durch die Umgebungsluft, den Feinstaub in der städtische Schadstoffe, hauptsächlich Verkehr. Also das Krebsrisiko ist nahezu linear und führt bis zu einem 40-fach erhöhten Risiko. Beim normalen Konsum, also normal, so wie ich es von meiner Mutter kannte, die daran dann auch gestorben ist, ein Packerl pro Tag, das ist immer noch ein gut 20-faches Risiko. Die Passivrauchbelastung, über die wir ja jetzt heute reden, ist das Risiko nur etwa 20-25% erhöht. Anders beim Herz-Kreislauf-Erkrankungen, selbst ein starker Raucher hat nur ein ungefähr verdoppeltes Risiko, aber nachdem das eine sehr häufige Krankheit ist, betrifft das natürlich sehr, sehr viele Menschen. Aber auch der Passivraucher hat noch ein um 40% erhöhtes Risiko und bei einer so häufigen Krankheit ist eine Zunahme um 40% natürlich viel, viel Leiden, viele, viele betroffene Menschen. Also große absolute Fallzahlen. Ein Gedanke dazu, es wird oft diskutiert, kann man Passivrauch verursachte Krankheiten als Berufserkrankung anerkennen? Du meinst ja, ich glaube nein. Es ist nicht eingetragen in der Berufskrankheitenliste. Man kann über die Sonderklausel aber sagen, wenn das überwiegend wahrscheinlich ist, aber rein statistisch ist eine Erkrankung überwiegend wahrscheinlich durch eine Ursache bedingt, wenn die Ursache zumindest eine Verdoppelung des Risikos bedingt und nach den besten epidemiologischen Daten kommt man halt nicht auf ein zweifaches Risiko. Da müsste man diskutieren, wie richtig, wie genau ist diese Kurve. Es gibt natürlich eine Fehlklassifikation, wenn man Menschen fragt, rauchen sie ja oder nein, geben die meisten die richtigen Antworten, weil Rauchen ja noch nicht so sozial tabuisiert ist. Aber wenn ich einen Raucher frage, na, wie viel rauchst du denn pro Tag, dann fangen schon so die die psychologischen Mechanismen an, dass man sich selber nicht eingesteht, na gut, ich habe in der letzten Zeit 2 Packerl geraucht, aber das ist nur der Stress und spätestens im Urlaub werde ich wieder auf 1 Packerl reduzieren. Das ist meine gewünschte und sozusagen geglaubt normale Dosis. Also es kann schon sein, dass die Raucher dann immer zu wenig angeben und wie immer. Also diese Kurve kann durchaus verschoben sein. Auch die Passivrauchbelastung haben wir in unseren eigenen Studien gesehen, dass natürlich verschiedene Intensitäten von Passivrauchbelastung gibt. Also gerade in manchen Gastronomiebetrieben in Österreich kommen wir auf sehr viel mehr Milligramm als hier in der Kurve nach der American Cancer Society Study. Also es wäre durchaus denkbar, dass man bei bestimmten Belastungen auf eine Verdoppelung des Risikos kommt. Ähnlich gibt es inzwischen ja bessere Studien zu den Luftschadstoffen aus der städtischen Umwelt, europäische Kohortenstudien, die eine feinere Auflösung bei der Belastung, also eine individuell genauere Belastungsmessung gegeben haben und auch ein höheres Risiko als die amerikanischen Studien gefunden haben. Also da unten tut sich wahrscheinlich noch einiges, was wir noch nicht so ganz genau kennen. Jetzt habe ich viel über Dosiswirkung gesprochen. Was sind die Mechanismen? Wir haben einerseits diese log-lineare Beziehung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das gilt eben nicht nur für Herzinfarkt, sondern auch für Lungenerkrankungen, wobei eben, wie eingangs erwähnt, eventuell da auch bei der Lungenerkrankung, bei der COPD, auch spezifische Mechanismen durch Nikotin-Ionenkanäle funktionieren. Aber vorwiegend ist das über eine Stimulierung der Makrophagen und also über entzündliche Zytokine ausgelöst, die dann eine Sättigung haben und damit diese log-lineare Form der Kurve. Anders der Lungenkrebs, wobei natürlich entzündliche Vorgänge auch immer eine Rolle spielen, Zellproliferation und dergleichen, aber vor allem sind es die Beiprodukte im Tabakrauch, kanzerogene Stoffe von Polyaromaten über Nitrosamine, die also je mehr, desto höher das Risiko. Gut, das war eine etwas lange Einleitung, ich bitte um Entschuldigung. Was ist jetzt aber Third-Hand-Smoke? Wir wissen, dass Aktivrauchen sehr, sehr schlecht ist. Und wenn wir aktives Rauchen behindern, der Öffentlichkeit einschränken, dann schützen wir natürlich zuerst einmal die Nichtraucher, aber wir verhindern auch, dass Raucher rauchen und vor allem wir verhindern, dass Kinder zu rauchen anfangen. Wenn sie diese Vorbilder nicht haben, wenn es nicht üblich ist, dass in jedem Restaurant geraucht wird, ist die Gefahr, dass neue Raucher gewonnen werden, rekrutiert werden von der Industrie, ganz einfach geringer. Also Passivrauch ist für sich schlecht, auch wenn es vielleicht in aller Regel nicht für eine Berufskrankheit ausreicht. Wir sollten es verhindern und wir sollten es aber auch verhindern, um die Raucher zu schützen, die das leider nicht zu schätzen wissen. Was ist jetzt aber Passivrauch? Ich meine, da gibt es viele, viele Begriffe, Side-Stream Smoke, Passive Smoke, Environmental Tobacco Smoke, Secondhand Smoke, Thirdhand Smoke. Die Experten, und dazu zähle ich mich nicht, können je nach Begriff schon erkennen, welche Glaubensrichtung Kind der jeweilige Redner ist. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man sich da nicht ganz genau auskennt. Ich würde mal sagen, Passivrauch ist das, was ich einatme, ohne den Lustgewinn, ohne selber an der Zigarette zu zuckeln. Und da gibt es eben Secondhand Smoke und Thirdhand Smoke, wobei Thirdhand Smoke ist hauptsächlich die Message, es ist nicht aus, wenn der Raucher die Zigarette ausdrückt, die Belastung bleibt. Es bleibt der Feinstaub in der Luft, der setzt sich dann ab an den Wänden, es kommt dazu Umbildungen zu chemischen, es kommt wieder was aus der Wand zurück. Sie haben das sicher alle schon einmal erlebt, Sie kommen in einen Raum, wo geraucht wurde, ein Hotelzimmer, wo vorher ein Raucher war, da kann gelüftet und gereinigt werden, es stinkt schrecklich. Ich meine, der frische Rauch ist ja gar nicht so unangenehm, also ein bisschen reizend, aber gibt schon manchmal schöner Pfeifentabak, riecht manchmal gar nicht so schlecht. Aber abgestandener Rauch ist ganz einfach zum Kotzen. Aber es ist eben nicht nur der Geruch, sondern es sind die Giftstoffe, die teilweise durch die Alterung, durch Reaktion mit Stickstoffdioxid in der Luft sogar noch gebildet werden. Aber in Studien die Wirkung von Second- and Third-Hand-Smog zu differenzieren, ist natürlich sehr schwierig, weil wo das eine ist, ist auch das andere. Und wer sich neben einem Raucher aufhält, wird sich dort auch aufhalten, wenn der Raucher gerade nicht raucht. Also die Effekte sind eine Kombination. Also es stinkt, dieser abgestandene Rauch riecht ganz einfach schlechter. Ich glaube, da gibt es niemanden, der das widerspricht. Aber was man immer mehr und mehr draufkommt, diese gealterte Rauch und diese Umbauprodukte sind ganz einfach giftiger. Es bilden sich Nitrosamine, Oxidationsprodukte und dergleichen. Das bleibt haften an Textilien, aber auch an den Kleidern. Also der Raucher, der seine Kinder schützen will und auf den Balkon rausrauchen geht, bringt die Giftstoffe mit in seinen Kleidern wieder zurück in die Wohnung. Ich war heute Mittag in einem Beisel essen und ich habe nachher eine Kollegin getroffen und die hat mich ziemlich nasenrümpfend angeschaut. Ich bin wirklich unschuldig, aber ich habe sie wirklich mit Third-Hand-Smoke belastet. Das kann man über Monate nachweisen an Oberflächen, vor allem an textilen Oberflächen, aber es gibt auch Messungen zum Beispiel in Autos, wo auf den Kunststoffoberflächen man noch, wenn dort nach Wochen, nachdem dort geraucht wurde, kann man Nitrosamine und also tabakspezifische Nitrosamine nachweisen. Es gibt sogar schon erste Versuche, nur diese Aufnahme, vor allem Kinder, die über den Staub Hand-Mund-Kontakt aufnehmen, welches Risiko die haben. Aber wie gesagt, die Risikoabschätzung ist natürlich relativ unsicher. Also das sind die nikotinspezifischen Nitrosamine, die besonders erst, die zwar auch schon beim Rauchen selber entstehen, ja schon im Tabak, bei der Zubereitung des Tabaks entstehen, aber dann beim Verbrennen, aber dann eben noch nachträglich nachgebildet werden. Und die doch zu einer relevanten Aufnahme führen. Vor allem auch, weil sie sich sehr leicht an Textilien haften und Sie wissen, Kinder spielen mit den Kuscheltieren, stecken das sogar in den Mund. Also die angenommenen Aufnahmen durch diese Folgeprodukte sind teilweise wirklich erschreckend hoch. Gut, es sind natürlich dann auch andere schadgiftige und krebserregende Stoffe, nicht nur die Nitrosamine. Eine sehr schöne Übersichtsarbeit, jetzt einige Jahre schon alt, in Environmental Health Perspectives, wo auch diese ganze Chemikalienkaskade dargestellt ist, das habe ich nur kurz dargestellt, damit Sie nachlesen können. Also Rauchen ist schlecht und das trifft auch für Passivrauch zu. In anderen Ländern sind in Einzelfällen Erkrankungen durch Passivrauch als Berufskrankheit anerkannt, in Amerika zum Beispiel, in Österreich ist es noch ausständig und es wäre spannend. Der Schutz der Nichtraucher, auch am Arbeitsplatz, aber auch in der Öffentlichkeit, ist gut für die Nichtraucher, schützt aber auch die Raucher. Den Arbeitsplatz kann man auch zu Kampagnen zum Aufhören nutzen. Auch hier haben wir einige Studien gemacht, die gezeigt haben, dass gerade Aufhörkampagne am Arbeitsplatz durch diesen sozialen Druck, der leider sehr oft von der Tabakindustrie eingesetzt wurde, dann kommst du mit eine rauchen, aber kann genauso genutzt werden. Wir hören jetzt auf, wir sind ein rauchfreier Betrieb, das geht. Und eben also die wichtige Botschaft mit dem Third-Hand-Smoke, es ist nicht nur, solange eine Zigarette glimmt, die Nachwirkung, die Schadstoffe, die Belastung bleibt auch danach und ist oft Wochen und teilweise monatelang sogar noch messbar. Gut, ich meine, ich hoffe, ich habe Sie nachdenklich gestimmt und ich hoffe nachher dann auf eine rege Diskussion. Danke.